will versuchen, ein bisschen Freude zu machen. Freude ist für mich einer der Mittelpunkte meines Lebens. Ich will Freude empfinden und versuche, Freude zu geben.
Hier geht es nicht um Geben und Nehmen, hier geht es nur um Überleben.
An sich ist für mich eine der wichtigsten Ideen, die dahinter steckt, dass man immer davon ausgeht, dass es einen Kreislauf gibt von Geben und Nehmen.
Wissen Sie, bei uns ist das so eine Win-Win-Situation. Deshalb sind unsere Ehrenamtlichen auch so gern dabei.
Wir haben schon das Wesentliche, das Schmiermittel unseres Miteinanders ist. Das ist Schenken und Empfangen, Geben und Nehmen.
Bayerische Traumpaare. Geben und Nehmen. Eine Sendung von Christoph Krix und Hermann Scherm.
Geben und Nehmen. Kein einfaches Paar. Oder doch? Wenn die goldenen Lettern über dem Eingang zur Klosterkirche in Polling in der Sonne leuchten, könnte man meinen, dass es überhaupt kein Problem ist. Zumindest nicht in Bayern. Liberalitas Bavarica steht da, seit nunmehr rund 3 Jahrhunderten. Und diese Liberalitas Bavarica ist mittlerweile zu einem Motto geworden für das Leben in Bayern. Leben und leben lassen, geben und nehmen. Ob im englischen Garten, wo man sich beim Sonnenbaden geben kann, wie der Herrgott einen geschaffen hat, oder auf der Leopoldstraße im Porsche 911er oder im Bentley Cabriolet, man zeigt, was man hat. Und ein bisschen Prunk darf sein. Das gilt in Bayern schon lang, wenigstens seit König Ludwig II. Seine Märchenschlösser gebaut hat. Aber ist es nicht so, wer sich was gönnt, wer nehmen kann, wer die Gaben des Lebens genießen kann, der kann auch geben? Wer das Leben genießt und zeigt, was er hat, der kann auch geben und andere leben lassen? Geben und Nehmen sind der Motor des Lebens. Die Gabe steht am Anfang eines jeden Lebens. In den meisten Religionen gibt ein Gott, eine höhere Macht, das Leben und nimmt es wieder am Ende. Irdisch gesehen sind es die Eltern, die Leben geben, vor allem die Mutter. Damit beginnt der Kreislauf des Gebens und Nehmens, dieser Austausch, der das ganze Leben durchzieht. Ein großes Bild dafür ist das Gastmahl, das gemeinsame Essen und Trinken, Jesus mit seinen Jüngern beim Abendmahl, die Vermehrung von Brot und Wein bei der Hochzeit zu Kanaan in Galiläa. Die Lebensmittelausgabe bei der Münchner Tafel, die seit 1994 Bedürftige versorgt, so schlicht und profan sie auf den ersten Blick auch daherkommen mag, trägt im Kern dieses Bild. Aber das kümmert zu Recht niemanden hier. Hier geht's ums konkrete Anpacken. Die Armut in der leuchtenden Stadt München steigt. Zehntausende stehen hier bei der Tafel regelmäßig an und müssen versorgt werden, weil es zum Leben nicht mehr reicht mit der Rente, dem Minijob oder Hartz IV. Und das klappt nur, weil zahllose Ehrenamtliche mit viel Engagement dabei sind und viele Sponsoren großzügig geben. Das war nicht immer so. Vor allem der Anfang, 1994, war nicht ganz einfach, wie Hannelore Kiete, die Vorsitzende und Initiatorin der Münchner Tafel, zu berichten weiß.
Wenn Sie noch keinen Namen haben und nicht bekannt sind, tun Sie sich sehr schwer, Sponsoren zu finden. Heute sind wir aber bekannt, man vertraut uns, wir sind gut aufgestellt, wir arbeiten mit der Lebensmittelaufsicht zusammen und heute kommen die Sponsoren auf uns zu. Und wollen vor Ort auch helfen.
Und nicht nur die Münchner Firmen geben gern.
Für mich so ein ganz wichtiger Botschafter ist Paul Breitner. Der Paul Breitner arbeitet jede Woche hier an der Ausgabestelle. Der teilt Ware aus, der unterstützt uns mit Aktionen, mit allem Möglichen. Das ist unglaublich.
47, 48, 49, 50.
Unterm Strich beliefern wir oder versorgen wir 18.000 Leute etwa jede Woche mit zig Tonnen Lebensmittel. Die meisten werden gespendet und ein Teil kommt auch dadurch zustande, dass wir auch Geldspenden bekommen, um immer wieder je nach Saison, je nach Notwendigkeit mal Obst, mal Gemüse, mal Milch oder Eier auch dazu zu kaufen.
Und das ist kein vorübergehendes Engagement. Paul Breitner und seine Frau Hildegard sind schon länger dabei.
Unregelmäßig seit fast 10 Jahren haben wir beide, vor allem in meiner Frau, angefangen. Zuerst in der Großmarkthalle, das war zweimal ab und zu dreimal die Woche, dann am Hosenbergl, in Milbertshofen, egal wo es halt notwendig oder sinnvoll war, haben wir angefangen auszuhelfen. Und jetzt vor fast 4 Jahren hat meine Frau hier in Heidhausen eine neue Ausgabestelle aufgemacht für 150 Gäste. Und diese Ausgabestelle ist jetzt eine von insgesamt 26, die wir mit der Münchner Tafel haben.
Wie früher als Fußballprofi beim FC Bayern ist Paul Breitner auch hier mit vollem Engagement dabei. Was ist sein Motiv dafür?
Das hat mit Do und Des, ich gebe, damit du gibst, wie ich es mal auf dem Gymnasium gelernt habe, nichts zu tun, sondern das ist aus der Überlegung entstanden, dass meine Frau und ich auch schon in der Jugend versucht haben, vor unserer Haustür zu helfen, wo wir helfen konnten. Wir zählen nicht zu den Leuten, die, egal welche Summe, irgendwo in die Welt rausschicken, ohne zu wissen, was da am Ende ankommt, sondern wir versuchen zu helfen, da wo wir was sehen. Das ist ja nicht nur die Münchner Tafel, wo wir engagiert sind, aber das ist für uns ein ganz fester Punkt und für meine Frau jeden Montag und für mich 3-mal im Monat, weil einmal bin ich halt von FC Bayern irgendwo unterwegs, da geht's nicht.
Aber der ehemalige Bayern-Profi spielt den Ball nicht nur in eine Richtung, ist nicht nur der, der gibt. Er bekommt auch viel zurück.
Ich will versuchen, ein bisschen Freude zu machen. Freude ist für mich einer der Mittelpunkte meines Lebens. Nicht Spaß. Ich bin kein Spaßtyp. Und wenn ich hier Freude machen kann, dann spüre ich auch den Dank. Und ich höre immer wieder, wir alle hören immer wieder, danke für das, danke für das, danke für das.
Geben ist keine Einbahnstraße. Es ist Austausch. Und mehr als das.
Es werden Kontakte geknüpft, die Menschen erzählen von sich, die sind dankbar, die freuen sich über diese netten Worte, die sie dann auch zu hören kriegen. Für uns ist nämlich ganz wichtig, dass wir auch diesen Menschen gute Gespräche haben. Für viele ist dieser Tag ein soziales Event in der Woche.
Gutes tun und es bekannt machen. Herzensbildung, ein Plädoyer für das Kapital in uns. Das sind nur einige der Ansprüche, wie sie der katholische Geistliche Anselm Bilgri in seinen Publikationen an unsere heutige Wissensgesellschaft stellt. Der frühere Prior des Benediktinerklosters Andechs arbeitet heute als Lebens- und Unternehmensberater. Seine Akademie der Muse leistet in Kursen, Seminaren und Vorträgen unter anderem Hilfestellung zur Entschleunigung und verloren gegangener Achtsamkeit. Ein klassischer Geber, könnte man meinen. Doch gibt es das reine selbstlose Geben überhaupt? Ein Geben, das sich selbst genügt und als Gegenleistung nichts erwartet? Oder gehören Geben und Nehmen wie siamesische Zwillinge zusammen und bedingen einander gar?
Ich glaube, dass also diese reine Form des Gebens und Nehmens, also ohne jeweils Erwartung, da muss man sehr reif sein in der menschlichen Entwicklung, um das zu leben. Wir haben immer in uns so das Gefühl, ich bin was schuldig. Eigentlich sind wir das nicht. Vielleicht ist es, wenn ich was gebe und ich bekomme etwas dafür. Das Schöne wäre ja, dass ich das nicht erwarte, sondern dass das von alleine kommt. Aber weil wir eben diese Erfahrung machen und wenn es nur ein Lächeln ist, dann sind wir schon enttäuscht, wenn es dann nicht kommt. Und das durchzuhalten, das ist wahrscheinlich für den Menschen wahnsinnig schwer.
Auch mit der Nächstenliebe ist es nicht immer ganz einfach.
Ja, es ist, man muss ja aufpassen. Es heißt ja, dieses Gebot der Nächstenliebe, das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das Maß der Nächstenliebe ist eigentlich die Selbstliebe. Also nur so, wie ich mit mir selbst umgehe und wie ich mich selbst annehmen kann und mag, so ist es auch gefordert, dass ich mit anderen umgehe. Also man muss nicht mehr geben, sozusagen, als man es behält. Das ist ein wunderbares Bild, gerade bei diesem Mantel vom heiligen Martin. Er gibt nicht den ganzen Mantel her, wird er wahrscheinlich dann auch erfrieren, sondern er teilt ihn, er gibt die Hälfte her. Und ich glaube, das ist das, was von uns gefordert ist. Teilen. Nicht alles weggeben, sondern von dem, was wir haben, einen Teil weggeben und wenn es die Hälfte ist.
Teilen, sich dabei selbst erhalten, muss unsere Maxime sein. Denn wem nichts bleibt, der kann auch nichts mehr geben. Auch sich selbst nicht.
Aber ich glaube, wir haben schon auch den Auftrag, uns selber am Leben zu erhalten und nicht so total uns selbst aufzugeben.
Das Zusammenleben der Menschen scheint auf Ausgleich ausgerichtet. Wiegt eine der beiden Waagschalen deutlich mehr als die andere, und das ständig, wird's schwierig.
Gerade in Partnerschaften oder in Beziehungen, also wenn nur einer immer was nimmt und der andere nur gibt, dann wird das auf Dauer zu einem Ungleichgewicht und dann fühlt sich natürlich derjenige, der nur gibt, im Nachteil und fühlt sich dann auch nicht geliebt. Liebe hat auch damit was zu tun, das ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen und füreinander einstehen.
Auch wenn das zwischenmenschliche Leben keine Rechenaufgabe sein sollte, ein Geben ohne Nehmen kann nicht bestehen. Denn wäre das nicht das Ende unseres Wirtschaftssystems?
Das ist ein Unterschied. Ich glaube, der Tausch ist der Anfang unseres Wirtschaftssystems. Da erwarte ich ja von vornherein, dass ich einen Gegenwert bekomme. Das eine ist Geschenk und das andere ist Handel. Und ich glaube, der Brandner-Kasper, das ist eine schöne Figur, der ja mit dem Bandelkramer so einen Handel eingeht. Das ist so das schlitzohrige Bayerische. Gibst mir noch ein paar Jahre, dann kriegst du dafür einen Kirschgeist von mir. Also dieses Handeln, das kommt vielleicht also vom bäuerlich-bayerischen her. Also man handelt am Lippengott.
Benutzen statt besitzen, leihen statt kaufen, teilen statt anhäufen. Teilen ist das neue Haben. Die weltweite Bewegung We Share, also Ja teilen, entstanden aus einer Pariser Facebook-Gruppe, setzt auf die Idee des kollaborativen Konsums, auch bekannt als Share Economy. Egal ob Heimwerkergerät, Essensreste, ein Kunstwerk oder Finanzdienstleistungen, alles kann geteilt werden. Die Kommunikationswissenschaftlerin Francesca Pick arbeitet für diese gemeinnützige Organisation und Online-Plattform. Sie glaubt an eine Zukunft der Share Economy. Doch stecken hinter dieser Ökonomisierung des Alltags am Ende nicht einfach nur Geschäftsinteressen?
Teilen kann kommerziell und nicht kommerziell sein. Und deswegen ist das Wort Teilen in dem Sinne auch überhaupt nicht korrekt. Einerseits geht es eben um dieses altruistische oder nicht monetäre Austauschen von Gütern, aber auch von Wissen und von Erfahrungen. Und dann gibt es eigentlich den Bereich, den man eher als Mieten beschreiben kann. Das heißt, dass man jetzt sein Auto vermietet, seine Wohnung. Und die muss man eigentlich ziemlich separat betrachten, weil da oft auch unterschiedliche Motivationen dahinter stecken, warum man das eine oder das andere macht. Aber man könnte jetzt von sehr ideologischer Perspektive sagen, dass idealerweise das gemeinsame Nutzen von Gütern mit Geld der Zwischenschritt irgendwann zu hin, dass man eigentlich komplett ohne Geld alles, was wir besitzen, wirklich einfach zirkulieren kann und man eigentlich nicht mehr als Transaktionsmittel unbedingt das Geld braucht. Das heißt dann eben nicht, dass es keinen Besitz gibt, sondern einfach nur das, was wir bereits haben, auch mit anderen teilen zu können und effizienter zu nutzen. Und irgendjemand muss ja die Dinge auch besitzen.
Die Community ist auf der Suche nach neuen Wegen, will einem hemmungslosen Konsumismus entgegensteuern. Das spart Ressourcen und schont dadurch die Umwelt. Das Prinzip des Gebens und Nehmens löst sich somit auf.
Ein gutes Beispiel jetzt von mir persönlich. Die letzten 3,5 Jahre war ich relativ nomadisch. Ich hatte keine eigene Wohnung, sondern war immer wieder zwischendurch bei verschiedenen Freunden. Und ich habe wirklich von sehr vielen Menschen unglaubliche Gastfreundschaft erlebt und habe mir immer wieder gedacht, oh, ich will dir nicht zu Lasten fallen. Aber ich bin davon ausgegangen, ich werde auch noch die Möglichkeit bekommen, dann irgendwann in der Zukunft das Gleiche zu machen. Und jetzt habe ich meine eigene Wohnung und empfange extrem viele Gäste die ganze Zeit, die alle zu mir kommen und sagen, ich kann dir nichts im Gegenzug anbieten. Aber ich weiß ja, dass das auch einen Einfluss haben wird auf sie und dass sich dieser Kreislauf dann fortsetzt.
Ob sich eine Sharing Economy entwickeln kann, hängt von uns Menschen ab, meint Francesca Pick. Wer neu in die Community kommt, muss erst was anbieten, also geben, bevor er sich was nehmen kann. Die Zwillinge sind eben unzertrennlich. teilen und leben lassen? Alles, was wir besitzen, zirkuliert quasi zwischen uns Menschen, frei für alle verfügbar? Geben und nehmen in einem idealen Kreislauf? Das ist doch gar nicht so weit weg von der Liberalitas Bavarica, von dieser einzigartigen bayerischen Lebensart, die fast zu einem Markenzeichen Bayerns geworden ist. Tolerant, großzügig, das Leben in all seiner Pracht genießen, leben und leben lassen. Aber passt das Ideal der Sharing Economy tatsächlich zur Liberalitas Bavarica, zur bayerischen Seele? Vor allem, wenn man bedenkt, dass in der Auslegung der Pollinger Inschrift der Wurm drin steckt, dass diese Auslegung ihre Ursache in unzureichenden Lateinkenntnissen hat. Nach Hans Pörnbacher, Professor der Literaturwissenschaften und Träger des Bayerischen Verdienstordens, geht es dabei um einen simplen Übersetzungsfehler.
Liberalitas heißt, wie gesagt, gar nicht Freiheit, wie so oft angenommen wird, sondern Freigebigkeit. Für Freiheit gibt es im Lateinischen ein anderes, wenn auch ähnlich klingendes Wort, nämlich Libertas. Ein Wort, das in seiner Grundbedeutung mit Liberalitas zwar zusammenhängt, aber doch etwas anderes bedeutet. Das macht der historische Kontext deutlich. Die entsprechenden Adjektive heißen liber für frei, liberalis für freigebig. Wenngleich liberalis auch frei, edel, anständig bedeuten kann, während liberalitas auch für edle Denk- und Handlungsweise steht und als Ableitung davon für Dienstfertigkeit.
Oha! Die Inschrift in Polling ist also einfach eine Danksagung der Kirche an die bayerischen Fürsten, die mit ihren freigebigen Spenden den Bau des Klosters ermöglicht haben. Aber das Wort von der bayerischen Freizügigkeit und Liberalität ist damit nun mal in die Welt gesetzt und kommt ganz recht. Der Kulturhistoriker Wilhelm Hausenstein übersetzt in den 20er Jahren die Liberalitas Bavarica als bayerische Freiheitlichkeit, den großen bayerischen Zug. Und damit ist dieser bayerische Charakter geboren, mag er nun stimmen oder nicht. Und in den 70er Jahren setzt der Autor Georg Lohmeier, der vom königlich-bayerischen Amtsgericht und zu seinen Lebzeiten Befürworter der Wiedereinführung der Monarchie in Bayern, noch einen drauf. Er macht aus der Liberalitas Bavarica die Liberalitas Bavariae. Dadurch erklärt er die Liberalität quasi zum zutiefst bayerischen Wesenszug. Dabei sieht die Realität in Bayern bei näherem Hinsehen gar nicht so liberal aus. Kein Bundesland ist disziplinierter, in keinem herrscht mehr Ordnung, in keinem mehr Konkurrenz, wirtschaftlicher Wettbewerb. Und auch beim Geld hört in der Regel der Spaß auf. Beim Länderfinanzausgleich sieht sich Bayern gar nicht so gern als Geberland. Auch wenn es früher mal selbst Nehmer war. Wer früher einmal genommen hat, der gibt deshalb später nicht automatisch lieber. Gibt es die Liberalitas also überhaupt nicht? Ist sie nichts weiter als ein Irrtum? Auf alle Fälle ist das Wort von der bayerischen Liberalität nun mal in der Welt. Und deshalb muss man als Bayer auch was davon zeigen, auch wenn es einem manchmal so gar nicht recht ist und sogar ein bisschen zuwider sein mag. Aber den Ruf mag man sich schließlich auch nicht ruinieren. Und deshalb gibt's die Liberalitas doch in Bayern, irgendwie. Aber irgendwie auch nicht, zumindest gelegentlich. Und in der Geschichte vom Brandner Kasper von Franz von Kobell findet man auch ein bisschen was von dieser Liberalitas, zumindest was den Lebensgenuss angeht. Und die Geschichte sagt einem auch noch ein bisschen mehr über das bayerische Wesen. Als der Borndl-Kramer, also der Tod, den Brandner Kasper fragt, ob er mitgehen möchte, sagt der:
»Na, Bruder, ich mag nicht mitgehen. Gefällt mir noch ganz gut auf der Welt.«
Und egal, welche Zeit der Borndl-Kramer dem Brandner für seinen Abschied von der Welt vorschlägt, dem Brandner ist keine Zeit recht.
»War nicht aus in Frühjahr, wo der Hofholz ist und der Schnepferstrich und die kleinen Vögel am schönsten singen. Na, das war mir zuwider.«
In seiner Not geht der Borndl-Kramer alle vier Jahreszeiten durch, aber der Brandner lebt zu gern, als dass er mitgehen möchte, nicht einmal im Winter.
»Da mag ich auch nicht. Schau's, Fuchs passen. Und s Moder ausjagen, ist mir extra gefreit. und is im Winter als Kräut.
Leben tut er gern, der Brandner, und lässt auch die anderen leben, sogar den Tod. Und recht freigebig ist er auch.
Aber ich glaub, es ist gescheiter als die Reederei da, wann mit mir ein Glasel Kirschgeist trinkst. Ich hon einen recht guten, und du schaust mir so elendig aus und sperr, dass dir ein Glasel gewiss gut da wird. Und ein paar Girdernudeln hon ich auch noch dazu.
Da ist sie, die bayerische Liberalität und die Großzügigkeit. Aber der Brandner Kasper ist da auch schon ein bisschen eigennützig dabei. Als der Borndl-Kramer betrunken ist, haut er ihm beim Kartenspielen übers Ohr und luchst ihm so noch ein paar Jahre ab. Und das ist der andere bayerische Charakterzug. Ein Hund ist er schon. Wenn er das eigene Leben geben soll, dann möchte er schon wissen, was er dafür kriegt. Der Brandner Kasper jedenfalls ist erst zum Sterben bereit, nachdem ihm der Petrus im Himmel höchstpersönlich das Paradies gezeigt hat. Wenn der Bayer gibt, dann möchte er schon genau wissen, was er dafür kriegt. Aber ist der Bayer da nicht einfach so wie alle anderen Menschen halt auch? Ist es nicht einfach so, dass zum Geben immer auch das Nehmen dazugehört, dass es ein Geben ohne Nehmen im wirklichen Leben nicht gibt? Dass jeder Mensch immer wissen will, woran er ist und eine Perspektive haben will, dass ihm, wenn er gibt, irgendwann auch gegeben wird. Dass das in jeder Ehe, und die ist ja nach dem christlich-bayerischen Verständnis die Keimzelle des Lebens, ganz selbstverständlich dazugehört, weiß Annette Tretzel aus ihrer langjährigen Beratungstätigkeit bei Pro Familia.
Ich denke, es ist schon grundsätzlich wichtig, dass es auch ein Geben und Nehmen von beiden Seiten gibt. Und dabei ist es, glaube ich, auch immer wichtig, dass der Einzelne auch für sich selber weiß, wo die eigenen Grenzen für das Geben sind. Ich glaube, da hat jeder auch selber die Verantwortung zu schauen, kann ich mir das vorstellen, zum Beispiel mit nach China zu gehen, oder werfe ich das dem anderen endlos vor, dass ich mitgegangen bin, obwohl es auch meine eigene Entscheidung war. Wenn ich das aber nicht zurückbekomme und es merke, dann muss ich das verändern, weil dann stimmt es nicht mehr. Dann weiterzugeben in der Hoffnung, dasselbe zu bekommen, führt zu Frustration.
Ein bisschen desillusionierend. Aber es sieht fast so aus, als wäre das ideale Geben und Nehmen ein sehr seltenes Gut. Ein Traum von der idealen Beziehung. Und das gilt, wie es ausschaut, auch für Bayern und das Ideal der Liberalitas Bavariae. Ist diese spezielle bayerische Lebensart, dieses Leben und Leben lassen, dieser bayerische Traum vom ganz speziellen Geben und Nehmen, vielleicht wirklich im wörtlichen Sinn bloß ein bayerisches Traumpaar?
Bayerische Traumpaare, Geben und Nehmen. In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Christoph Krix und Hermann Scherm. Es sprachen Christoph Krix, Hans-Jürgen Stockerl und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion und Regie Heidi Wolf. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.